1000 Freunde. Der interaktive Schalke-Podcast. Direkt und kontrovers. Reingrätschen erlaubt, aber nie mit offener Sohle.
Glück auf und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe unseres interaktiven Schalke-Podcasts. Mein Name ist Cornelius Canto und an meiner Seite der entspannte Thorsten Wieland. Thorsten, wie entspannt bist du?
Ja, auf jeden Fall nach dem letzten Spiel deutlich entspannter als zuvor. Ich glaube aber, da bin ich nicht mit alleine. Ich glaube, das geht allen hier, die hier im Raum sind.
Ja, ich glaube, da sind wirklich einigen Schalkern und Schalkerinnen am Wochenende 1000 Steine so vom Herzen gefallen. Ich meine, es gibt natürlich auch Hinweise, die sagen, wir sind noch lange nicht durch, aber ich denke schon, dass es vor allem nach der letzten Woche, die ja medial sehr hochgekocht ist, worüber wir auch sicherlich heute noch sprechen werden, war sicherlich ein schwieriges Spiel und dass das so erfolgreich dann bestritten werden konnte, ja, war dann irgendwie doch schön. Thorsten, wir haben heute zwei spannende Themen. Wie andere sagen würden, wir haben eine pickepackevolle Sendung heute. Und zwar haben wir zwei große Themenblöcke. Wir wollen zum einen die sportliche Situation beleuchten, uns die Entwicklung angucken und sicherlich auch einen Blick auch schon mal auf das Restprogramm werfen. Zum anderen wollen wir aber auch die ersten 100 Tage von unserem neuen CEO Tillmann bewerten, beurteilen, beleuchten. Es sind ja viele Personalentscheidungen auch getroffen worden. Ja, und uns interessiert einfach auch, wie unser Gast, wie unsere Gäste hier im Raum darüber denken. Und ich habe es jetzt eigentlich auch schon verraten, wir haben einen Gast dabei. Thorsten, vielleicht magst du unseren Gast mal kurz vorstellen.
Genau, wir haben den Basti dabei, den Basti Schreiber vom Podcast Schalke Outside. Und ja, Basti, herzlich willkommen hier bei uns in unserer Runde. Wir freuen uns, dass du hier bist. Und ja, also ich glaube, wir beide folgen uns schon seit zig Jahren bei Twitter, ne? Also auf jeden Fall, habe ich das immer schon wahrgenommen, dass wir einander da folgen. Und ich gucke halt immer, was es so an neuen Schalke-Podcasts gibt. Und dann guckt man natürlich nach, wer macht denn das so und kennt man die Leute? Und da war ich tatsächlich ganz überrascht, dass ich da plötzlich irgendwie deinen Namen gesehen habe, wo ich dich vorher halt immer nur in Anführungsstrichen bei Twitter wahrgenommen habe. Wie ist denn das dazu gekommen? Seit wann machst du das jetzt? Erzähl doch mal ganz kurz, bitte.
Ja, erstmal danke für die Einladung und Glück auf an alle. Ich wollte tatsächlich länger schon Podcast machen, habe aber nie jemanden gefunden, der sich bereit erklärt hat, das mit mir in Angriff zu nehmen. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich meinen Bruder überredet und habe ihn ja genötigt, mit mir diesen Podcast zu machen. So war das. Und ja, auf Twitter, ich glaube, ich habe mich angemeldet 2010. Das war so unsere Pokalsaison, ne, wo wir den Pokal geholt haben mit Schalke in Berlin und so weiter. Da gab es ja auch damals unseren Hashtag. Finale S04, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und das war so die Zeit, wo ich mich da eingemeldet hatte. Und ich glaube, du warst einer meiner ersten, den ich gefolgt bin. Und damals Schalke-Fan.de und Web04 und wie sie alle heißen. Ja, und so ist dann damals eine richtig coole, große Community gewachsen. Und ich habe da auch sehr viele, sehr nette Leute kennengelernt und will das auch nicht missen tatsächlich.
Und euer Podcast kommt wie oft raus?
Also wir versuchen alle zwei Wochen eine Folge aufzunehmen, klappt nicht immer so. Mein Bruder war letztens im Urlaub, da hat es nicht ganz so hingehauen, aber im Regelfall machen wir jetzt zwei Wochen Turnus, ja.
Und damit ist auch schon ein Geheimnis gelüftet, wenn ich das mal ganz kurz hier nochmal eben kurz mit dem Textmarker drüber streichen darf. Das ist nämlich vorher in dem Podcast überhaupt nicht erwähnt worden, dass die beiden Brüder sind. Man hatte immer den Eindruck, da haben sich zwei Kumpel getroffen und der eine wohnt gar nicht hier in der Gegend, sondern hier nur der Basti wohnt hier und der andere Kumpel wohnt in Göttingen. Und jetzt kommt eben hier live raus, das sind beides Brüder und die machen da, das Brüder-Podcast-Schalke-Paar.
Und das Lustige ist ja auch, dass der Basti uns jetzt vorher noch erzählt hat, dass er mit seinem Bruder, seitdem die Podcasts machen, eigentlich viel mehr sprechen als je zuvor. Also das ist
genau. Ja, zumindest über Schalke, ne? So, das auf jeden Fall. Wir waren zwar schon immer innige Fans, aber trotzdem, ja, gerade wenn man eben nicht in der gleichen Ecke wohnt, so wie jetzt, und mein Bruder studiert halt dort Medizin und ist selten hier, hat halt viel zu tun da in der Uni und dann ist es halt schön, wenn man sich dann regelmäßig spricht, natürlich. Genau.
Unbedingte Hörempfehlung auf jeden Fall, kann ich nur sagen.
Vielen Dank. Ja, Basti, lass uns doch direkt mal über das Sportliche sprechen. Ich gehe davon aus natürlich, dass du das Spiel am Wochenende gegen den Club verfolgt hast und auch sicherlich die Wochen davor. Aber jetzt gerade am Samstag, was hast du da für eine Schalker Mannschaft auf dem Feld gesehen?
Ja, wir hatten natürlich viel medialen Zirkus wieder in dieser Woche. Ne? Da sprechen wir wahrscheinlich nachher noch drüber. Dafür habe ich eine Mannschaft gesehen, wo ich nicht sagen würde, die ist irgendwie gespalten. Da hat eine Einheit auf dem Platz gestanden. Da hat jeder für jeden gekämpft. Und wir hatten natürlich auch wieder einige Fehler. Ich erinnere mich an zwei Situationen von Mörkin, der eigentlich nicht dafür bekannt ist. Der hat so ein paar Fehlpässe produziert. Und dann waren alle da, sind in die Bresche gesprungen und haben sich gegenseitig geholfen. Fand ich richtig klasse. Und da sind viele Spieler, die man da herausheben kann aus dieser Mannschaft an dem Spieltag auf jeden Fall.
Das heißt also, du hast eigentlich nach der medialen Woche eine andere Mannschaft erwartet? Oder hat's, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Also ich hatte das Gefühl, dass auch gerade die Schalke-Fans untereinander sehr, sehr uneins waren, was da jetzt wirklich im Busch ist bei Schalke.
Also ich habe es nicht anders erwartet. Ich habe es, wie soll ich das sagen? Ich habe so erwartet, wie es gekommen ist, weil die letzten Wochen eigentlich alle stabil waren. Wenn man jetzt mal von dem Hertha-Spiel absieht, haben wir eigentlich ganz gut Punkte geholt und waren im größten Teil auch die bessere Mannschaft auf dem Platz. Das wird halt dann medial so aufgebauscht. Nur ich habe es jetzt tatsächlich nicht so erwartet, dass wir da jetzt irgendwie eine Rumpftruppe sehen, die gegen den Trainer spielt. Also das jetzt auch nicht, nee.
Mit welchen Erwartungen bist du zum Heimspiel gefahren, auch jetzt gerade nach dieser medialen Woche?
Boah, mit welchen Erwartungen ist, finde ich, ganz schwer zu sagen. Aber ich habe halt schon diesen großen Druck gespürt. Ja, also dadurch, dass Schalke die Auswärtsspiele halt immer nicht gewinnt, ist ja wirklich der Druck da, zu Hause diese Punkte holen zu müssen. Und man fährt dann schon ins Stadion und denkt sich, oh, ne, so, da ist jetzt wieder ein Gegner, die können schon was, ne, die stehen über uns. Und man erinnert sich dann dummerweise immer an die guten Auftritte des Gegners. Und ich habe da schon immer dieses Gefühl, boah, wir müssen jetzt aber. Also wie wenn das jedes Mal ein Endspiel ist zu Hause. Und umso schöner, dass dann so ein Spiel dabei rauskommt, was ja vielleicht nicht hochklassig war, aber was natürlich schon von der ersten bis zur letzten Minute eigentlich hin und her ging, wo ja nie Langeweile war. Und wie Basti gerade schon sagte, ne, wo schon jeder auch alles reingehauen hat und was halt so seine dramatischen Momente hatte mit dem vergebenen Elfer, ne, und dann zum Schluss dann aber doch die Befreiung, das war ja schon wieder, also das war wieder Schalke-Kino, ne, wie man sich das so wünscht zu Hause.
Okay, also ich vielleicht nur für meinen Teil, also ich bin ohne Erwartungen, also ich bin eigentlich eher in Stadion gefahren und hatte ein ähnlich schlechtes Gefühl wie vor ein paar Wochen gegen Pauli, wo man auch gesagt hat vor dem Spiel eigentlich, das kannst du eigentlich gar nicht gewinnen. Ich meine, wir hatten die Suspendierung unter der Woche, wir hatten mit Andi Ernst einen Journalisten, der gesagt hat, dass er sowas in 13 Jahren oder 14 Jahren, seitdem er als Journalist für Schalke tätig ist oder über Schalke berichtet, so noch nie erlebt hatte. So, dann spielen auch noch alle irgendwie für uns am Freitag und du denkst dir eigentlich, das kann eigentlich heute nur in die Hose gehen. Also von daher, ich war überglücklich am Ende des Spieles und hatte einfach damit nicht gerechnet.
Ja, wenn ich da mal kurz einhaken darf,
gerne.
Den Tweet habe ich auch gelesen, von wegen, dass Schalke noch nie so hibbelig war oder was auch immer. Er meinte dann, dass die Situation noch nie so war, dass die Vorsitzenden und Entscheidungsträger so nervös sind vielleicht. Da ging es ja auch unter anderem eben um diese Prämie, die da ausgerufen wurde, wenn man gewisse Punkte holt in ein paar Spielen. Allerdings muss man auch sagen, wir standen auch noch nie so am Abgrund wie in dieser Zeit. Ne? Es ist ja vielleicht auch menschlich, dass Leute dann versuchen, mit allen Mitteln irgendwie zum Erfolg zurückzukommen. Ne?
Was haltet ihr denn davon? Also wenn wir schon gerade bei dem Thema sind. Also Schalke hat, wenn man jetzt den Journalisten glauben darf, das ist jetzt nicht offiziell bestätigt, aber wohl auch nicht dementiert worden, wenn ich das bei Frank Leszczynski in Ruhrnachrichten so richtig gelesen habe, der Mannschaft eine Prämie angeboten für den Fall, dass man aus den 3 Spielen 7 Punkte holen würde. Ne? Gebe ich das richtig wieder? Ich meine, so war das.
Ja, genau.
Und dann kam die Diskussion halt auf, dann haben Journalisten, also Frank Leszczynski, um den mal beim Namen zu nennen, hat dann einen Kommentar dazu geschrieben, dass das irgendwie eine Schande wäre, weil natürlich die Profis gutes Geld verdienen und natürlich die Leistung bringen müssten und eigentlich hätte man ja gedacht, die spielen um den Aufstieg mit und dass es jetzt quasi ja, schändlich wäre. Also so hat er es nicht formuliert, aber er hat es halt
Schnapsidee hat er gesagt.
Bitte?
Schnapsidee hat er geschrieben. Das
okay, ich auch Schnapsidee gesehen. Sogar, ja gut. Wie seht ihr denn das?
Also ich halte das für ein probates Mittel. Die Töpfe waren wohl dafür gedacht, wenn man um den Aufstieg mitspielt, eben da Prämien auszuschütten. Das wird nicht mehr klappen, rechnerisch, habe ich gelesen. Und ja, warum soll man nicht Anreize schaffen? Also ich finde das absolut legitim. Und ich könnte daraus jetzt nicht ableiten, dass man der Mannschaft jetzt unterstellen müsste, einen schlechten Charakter zu haben, nur weil der Verein meint, ja, so eine Prämie auszuloten.
Also man muss ja auch sagen, dass es Prämientöpfe gibt oder so Punkteprämien gibt, das ist ja völlig klar. Und die werden ja auch vor der Saison oder bei Vertragsunterschrift ausgehandelt. So, und wir haben natürlich einfach in dieser Saison noch nicht viele Punkte geholt. Das heißt, die Töpfe waren anscheinend noch voll. Und ich glaube, dass Schalke ein unheimliches oder eine unheimliche Wichtigkeit darin sieht, möglichst früh diesen Klassenerhalt zu sichern, um einfach auch die nächste Saison planen zu können. Weil, wie wir vielleicht auch später noch beleuchten können, gibt es ja auch so auf Seite der Scouting-Abteilung und ähnlichen Positionen auch Leute, die vielleicht drauf warten. Ja, ich sag erst zu, wenn Schalke die Klasse gesichert hat. Und ich glaube, von daher ist es schon eigentlich ein ganz guter Move zu sagen, jo, wir schaffen in der Hinsicht einen Anreiz. Ihr könnt aber auch gerne hier, ich schmeiß das auch nochmal in die Runde, wenn jemand hier nochmal eine andere Meinung zu hat oder so, gerne melden. Wie gesagt, das ist jetzt nur unsere Meinung. Basti, wenn du jetzt so die letzten Wochen die angeguckt hast, vielleicht mal mit beginnend mit dem neuen Jahr 2024, wie nimmst du die Entwicklung der Mannschaft unter Gerards wahr?
Ich würde da vielleicht sogar ein bisschen eher einhaken. Kurz vor der Winterpause hatten wir eine richtig gute Serie, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe jetzt nicht mehr genau die Begegnung und die Punkte im Kopf, aber ich meine, wir haben da eine ganz gute Ausbeute gehabt und sind dann nach der Winterpause schlecht reingestartet. Aber es hat sich wieder stabilisiert in den letzten Wochen. Wie ich gerade schon sagte, mit Ausnahme jetzt des Hertha-Spiels, waren wir sowohl gegen Karlsruhe, gegen Paderborn, jetzt auch gegen Nürnberg immer die bessere Mannschaft auf dem Platz über größte Teile des Spiels, fand ich zumindest. Das war auch gegen Pauli natürlich, da hat niemand mitgerechnet. Da war ich genauso, wie du vorhin gesagt hast. Ich bin zum Stadion gefahren mit meinem Kumpel, habe gesagt, ich habe heute einfach null Erwartungen, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Und es kam dann eben ganz anders. Und ich denke schon, dass wir sportlich im Aufwind sind, auch wenn noch nicht alles passt. Aber ich schätze mal, ja, einen Sieg vielleicht noch oder 4 Punkte, dann sollten wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Und ich denke, dass wir das auch schaffen werden.
Die Suspendierung, die wir jetzt hatten, es war ja nicht die erste in dieser Saison. Ich glaube, wir hatten schon die dritte. Irgendjemand hatte auch bei Twitter geschrieben, wir hätten mehr Suspendierungen in der Saison als Auswärtssiege bisher. Ja, ist lustig, aber leider was dran. Das ist natürlich schwierig. Aber egal, diese Suspendierung von Baumgartl und Drexler, ist das eine Hilflosigkeit oder ein notwendiges Durchgreifen deiner Meinung nach?
Das ist schwierig zu sagen, weil man nicht alle Details kennt. Ne? Baumgartl war ja die Begründung vom Trainer, die Trainingsleistung wäre nicht so, dass er davon ausgeht, dass er der Mannschaft noch weiterhelfen würde. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das alles ist, was an der Sache dran ist, weil es gibt ja auch andere Spieler, ich sag mal so wie Tobi Mohr oder andere, die aktuell gar keine Rolle spielen im Kader und auf der Tribüne sitzen. Und die werden ja auch aus Leistungsgründen jetzt nicht in die U23 verbannt, um das mal so zu formulieren. Ne? Ich denke, da wird es noch andere Gründe gegeben haben. Man hat ja auch wildeste Gerüchte gelesen. Der hätte irgendwie sich über Spieler lustig gemacht, wenn sie irgendwie schlecht performt hätten oder so. Das ist aber alles eine Spekulatius. Ich kann mir aber trotzdem nur vorstellen, dass da mehr dahinter steckt, weil rein sportliche Gründe kann ich mir nicht vorstellen, dass er deswegen eben runtergegangen ist. Jetzt bei Dominik Drexler liegt die Sache wahrscheinlich ähnlich. Der war sowieso sportlich auch auf dem Abstellgleis. Baumgartl war ja öfter schon im Kader, jetzt als Drexler in der Rückrunde auf jeden Fall. Wurde aus der Mannschaft auch gefordert, hat man ja auch so gelesen und mitbekommen, unter anderem eben so wie Spieler wie Dimon Terodde, die gesagt haben, wir brauchen auch mal so einen Strategen, der auch mal das richtige V zur richtigen Zeit zieht. Wir brauchen, ich sag mal, so einen Arsch auf dem Platz. Ich vergleiche das immer so mit Typen wie früher Jimin Jones zum Beispiel, der auch mal irgendwie, ne, weiß, wann er dazwischen hauen muss. Andererseits, auch da wurde ja jetzt geschrieben, es gab da die Situation nach dem Spiel in Hannover, nachdem Seguin, wo er wohl eh kein guter Freund von ist, also Dominik Drexler kein guter Freund von sein soll, danach ja dann das Ding da durch die Kabine geschossen hat und dann alles voller Kakao war, ne, was auch immer das dann war. Das wird auch nicht der einzige Grund gewesen sein. Jeder hat mal irgendwie so eine Situation als Profisportler, wo er unzufrieden ist, dass er nicht gespielt hat. Ich erinnere mich damals an Thomas Ovidjan, der dann nicht abklatschen wollte, als er ausgewechselt wurde. Da ist natürlich auch Frust dabei über die verlorenen Punkte und so, aber auch da, wie gesagt, glaube ich nicht, dass das der einzige Grund ist, warum ein Spieler eben suspendiert wird und dann auf unbestimmte Zeit auch suspendiert wird.
Aber gerade zu Drexler kann man ja mal sagen, da ist der Vertrag ja auch gerade verlängert worden, ne? Also Gerrards ist gekommen irgendwie im Oktober und nach einem Monat, also jetzt nicht irgendwie nach 3 Trainingseinheiten, sondern einen Monat später, hat sich Schalke dazu entschlossen, den Vertrag von Dominik Drexler zu verlängern bis 2025, obwohl er auch schon ein gewisses Alter hat. In dem Bericht stand noch mit einer Option auf eine weitere Zusammenarbeit. Das klang so ein bisschen wie bei Simon Terodde, wo man sagt, okay, den will man unbedingt an den Verein binden. Und kurz drauf macht er noch einen Einsatz gegen Düsseldorf, spielt da scheiße und dann war der nicht mehr gesehen. Ne? So, also seitdem ist der quasi, ja, mehr oder weniger raus. Der ist dann noch mal kurz eingewechselt worden oder so. Aber seitdem spielt er keine Rolle mehr.
Aber da war doch genau das. Aber das war natürlich dieses, oder? Ja, aber das war natürlich dieses Düsseldorf-Spiel, wo es ja auch heißt, dass Drexler genau im Anschluss daran ja auch Kritik am Trainer geübt hat. Beziehungsweise man sagt ja, dass Gerrards nach dem Spiel gegen Düsseldorf die Mannschaft zusammengerufen hat und auch gefragt hat nach Kritiken oder ob jemand irgendwas Verbesserungsmöglichkeiten sehen würde. Und da ist es wohl so, dass der Einzige, der was gesagt hat, wohl Drexler war und daraufhin wohl Gerrards etwas enttäuscht war. Also habe ich es auf jeden Fall durch die Presse wahrgenommen. Und das ist natürlich dann schon ein Hinweis darauf, warum es seitdem einfach in der Zusammenarbeit nicht mehr geklappt hat. Basti, oder hast du da irgendwie noch andere Informationen oder Ideen?
Nee, andere Informationen habe ich auch nicht. Also wenn das so wäre oder wenn das so ist, dann wäre das natürlich ein Ding. Ne? Wenn dann der Trainer fragt, Leute, was haben wir falsch gemacht, was können wir besser machen? Und dann traut sich einer was zu sagen, ob er sich dann im Turm vergreift oder nicht. Wenn er sich dann traut, dann ist das ja keine Begründung vom Trainer, den links liegen zu lassen. Ne? Man will ja als Trainer, so verstehe ich das, keine irgendwie Leute haben, die einem nur nach dem Mund reden, sondern man will ja auch da einen Diskurs in der Kabine haben, um gegebenenfalls Taktiken zu besprechen oder was man besser oder schlechter machen könnte, wie auch immer. So ist jetzt die Legende, ne? Wenn es dann so gewesen wäre, oder dann ja, wäre das natürlich nicht in Ordnung. Nur wir werden es wahrscheinlich so schnell nicht erfahren.
Wir haben aber auf jeden Fall hier mal eine Runde vorher gefragt, wie die Zuhörer und Zuhörerinnen hier diese Suspendierung einschätzen. Und die Frage war, die Suspendierung von Baumgartl und Drexler ist notwendiges Durchgreifen, sagen 76%. Hilflosigkeit des Trainers 12% und weiß nicht 10%, nee, auch 12%. Heißt, dass wirklich 3/4 sagen, nein, es ist absolut berechtigt. Thorsten, hast du damit gerechnet, dass das so gesehen wird?
Nein. Also ehrlich gesagt nicht. Ich dachte schon, dass das vielleicht ein bisschen kritischer gesehen wird. Ich weiß nicht, ob die Antworten auch so gekommen wären, wenn wir nicht gegen Nürnberg gewonnen hätten. Ich glaube, das sind immer so, also ist doch so, ne? Da kann ich mich auch selber nicht von frei machen. Also man hat ja so seine Ansichten und so seine Stimmung, was auch den Trainer angeht und so. Und ja, wenn man jetzt halt die Hoffnung hat, okay, der rettet uns da irgendwie, dann ist man dem eher noch wohlgesonnen. Ich frage mich, ja, Basti, wie siehst du das? Wie siehst du Karel Gerrards? Glaubst du, dass Karel Gerrards nächste Saison noch auf Schalke Trainer ist? Und wünschst du dir, dass er in der nächsten Saison noch Schalke Trainer ist oder eher nicht?
Ja, die Anschlussfrage kann ich dir sofort beantworten. Ich wünsche mir, dass er Trainer bleibt. Ich finde den als Trainer großartig. Er hat eine gute Art, die Spieler auch mitzunehmen, meiner Meinung nach. Was da für Interner sind, wie gerade schon gesagt, werden wir so schnell nicht erfahren. Ich habe nur ein bisschen die Befürchtung, dass er selber in den Sack haut mittlerweile, dass er ja, dementiert ja auch nicht, dass er vielleicht am Ende der Saison nach Brügge geht oder so. Da wird ja auch sein Name gehandelt. Das ist eher dann meine Angst, dass er dann selber sagt, hier, den Quatsch, den tue ich mir nicht mehr an. Ich gebe hier alles und ich werde hier nur niedergeschrieben irgendwie. Also ich finde, er ist ein großartiger Trainer. Sein Name wird überall in Belgien gehandelt, wo gerade ein Trainer gesucht wird. Ich denke, da haben wir dank Knebel und Hichelmann noch einen guten Fang gemacht und hoffe eben, dass er länger Trainer bleibt bei uns.
Ja, auch interessant. Auch die Frage haben wir vorher gestellt, ob Gerards im kommenden Saison noch Trainer des FC Schalke 04 ist. Und da sagen ja 61%, aber 39% sagen nein, er wird hinschmeißen. Also das, was du jetzt auch befürchtest, und dass er vorher entlassen wird, haben sogar 0% abgestimmt. Also es ist eine ganz klare Tendenz dazu zu sagen, wir haben irgendwie Bock auf den Trainer, aber wir haben so ein bisschen die Sorge, ja, dass er einfach sagt nach Ende der Saison, ich tue mir das einfach hier nicht mehr an. Und ganz ehrlich, ich glaube, das kann man auch verstehen, auch gerade nach den letzten Wochen, was da so abgelaufen ist. Aber wenn Gerards bleiben sollte, was glaubst du, wie wird die Mannschaft im kommenden Jahr aussehen? Was wird da passieren?
Ich denke, da wird sehr viel passieren. Ich habe gelesen von 15 Spielern, die gehen werden. Da sind natürlich einige Verträge, die auslaufen. Fangen wir mal bei Ove Jahn zum Beispiel an. Der ist ja gekommen damals in der ersten Aufstiegssaison, war einer der besten Spieler, um Nummer 1 zu nennen, der sicherlich gehen wird. Und ja, so wie man liest, werden ja alle auslaufenden Verträge erstmal nicht verlängert. Das hängt natürlich auch davon ab, wer dann irgendwann auf Hichelmann folgt und wie die Planungen aussehen. Nur solange eben nicht feststeht, in welcher Liga wir spielen nächstes Jahr, ist das natürlich auch eine sehr schwierige Planung. Aber ich verstehe natürlich auch, dass man ja das Sportliche erstmal priorisiert und sagt, wir kümmern uns um alles andere, wenn wir wissen, wie es weitergeht.
Ich wollte eben noch eine Anschlussfrage stellen, als wir darüber gesprochen haben, wie die Fans diese Suspendierung sehen. Und wie gesagt, dieses notwendige Durchgreifen, was drei Viertel oder mehr hierzu gesagt haben, ist das vielleicht auch ein Indiz darauf, dass die Fans einfach von dieser Mannschaft auch so ein bisschen die Schnauze voll haben?
Ja, auf jeden Fall. Also ganz sicher sogar. Wenn man dann zum Trainer steht, dann muss man, also das ist ja auch so Schalke so ein Ding, man muss ja immer einen Schuldigen finden. Ne? Das gehört zur Schalke-DNA leider irgendwie dazu. Ich habe auch irgendwie immer die Befürchtung oder so die Sorge, viele sitzen hyperventilierend am Computer und warten auf irgendeine Meldung, die dann kommt über Schalke, um dann mit dem Finger auf irgendwen zu zeigen. Das ist ganz grausam. Ich weiß nicht, ob es bei anderen Vereinen auch so ist, aber bei uns ist es ganz ausgeprägt. Und natürlich sind da Spieler bei, die vermeintlich keine Zweitliga-Niveaus mitbringen. Und es sind auch Spieler bei, die unterperformen. Aber insgesamt, wie ich vorhin schon gesagt habe, die letzten Spiele haben wir als Mannschaft gut funktioniert und waren bis auf die Ausnahme eben in Berlin in der Regel die bessere Mannschaft über den großen Teil des Spiels. Ne? Deswegen in meinen Augen im Moment sieht es nicht so finster aus, wie es dargestellt wird.
Also ich muss auch mal sagen, also ich spreche jetzt mal ganz, ganz frei raus. Als ich die Meldung, glaube ich, in der Bild-Zeitung gelesen habe, dass der Trainer die Kabine verloren hätte, also da ist bei mir, ich weiß auch nicht, was da passiert. Ich kann das nicht mehr hören. Also ich weiß nicht, wie oft sonst pro Saison bei Schalke irgendwie geschrieben wird. Und du weißt es eigentlich auch mal grundsätzlich, dass wenn das einmal geschrieben wurde, gerade irgendwie von der Bild-Zeitung, dann ist es ganz schwer, diesen Tanker noch zu wenden. Thorsten, wie erlebst du sowas, solche Meldungen
inzwischen? Naja, ich erlebe jedenfalls, dass es bei wechselnden Trainern passiert und auch bei wechselnden Kabinen, weil Schalke ja in den letzten 3-4 Jahren den Kader auch irgendwie dreimal auf links gedreht hat. Ne? So, also da sind ja jetzt Spieler dabei, die sind ja dann auch ganz frisch gekommen und so. Und trotzdem ist es halt immer wieder so. Und ja, da frage ich mich halt auch, was läuft denn da nicht? Ne? Also, oder wo ist denn da der Haken? Oder ist das wirklich nur eine Erzählung? Ich weiß es nicht. Also, wenn das jetzt tatsächlich auch nur in der Bild-Zeitung stände, gut, ne? Aber wenn dann irgendwie Dirk Große Schlamann, den wir ja auch schon mal hier vor Ort hatten, das sagt und wenn Andi Ernst das auch noch sagt, gut, dann werden die zumindest mal reinriechen und sagen, okay, da ist die Stimmung wahrscheinlich tatsächlich, also dann glaube ich schon mal, dass die Stimmung da nicht gut ist. Dann frage ich mich allerdings natürlich auch, ob es nicht vielleicht sogar normal ist, ja, dass in so einer Situation, wenn man da 4 Punkte vor den Abstiegsrängen steht, dass man da natürlich nicht happy ist und dass die da alle vielleicht auch verschiedener Ansicht sind, wie man da unten wieder rauskommt, kann ich ja in einer gewissen Weise auch nachvollziehen. Nur bei uns steht es halt in der Zeitung und in anderen Clubs wird halt vielleicht nicht drüber gesprochen, oder?
Ich habe mir, als ich die Meldung gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, ob das bei Felix Magath auch mal jemand behauptet hat, dass er die Kabine verloren hat. Da gab es nochmal so einen Trainertypus, da hat irgendwie die Angst regiert, ob man gespielt hat oder nicht. Hing dann vor allen Dingen von Trainingsleistungen ab oder von was auch immer. Da hat natürlich auch einige Spieler irgendwie Sonderrechte. Die Zeiten sind vorbei mit solchen Trainern natürlich, aber es ist ja auch kein Trainer angetreten, um Best Friend mit allen Spielern zu sein. Das muss man ja auch mal sagen. Ich habe einen Kader von 20 bis 25 Leuten. Irgendjemand ist immer unzufrieden. Das ist einfach in der Natur der Sache, weil es können halt nicht alle spielen. Es können nicht alle in den Kader. So ist das nun mal im Leistungssport. Die Kabine verlieren. Ich weiß nicht, das war auch wieder so eine Meldung mit der Geschichte. Also könnte die Kabine spalten. Das war dann auch im Konjunktiv geschrieben, bei einigen zumindest, weil ja eben Dominik Drexler dann suspendiert wurde. In dem Zusammenhang kam dann die Meldung. Ich weiß es nicht. Es gibt natürlich immer den Quellenschutz von Pressemitarbeitern. Die reden da mit einigen Spielern vielleicht und die wollen nicht zitiert werden. Die Frage ist aber immer, mit wem reden die denn? Wenn ich jetzt mit zwei, drei Spielern rede, die vielleicht einer heißt Dominik Drexler und die anderen beiden sitzen auch auf der Bank und spielen nicht, dann sagen die mir natürlich, ja, die Stimmung ist schlecht. Wenn ich aber mit den anderen spiele, ne, die immer, wenn ich mit den anderen spreche, die immer spielen, dann sagen die, ach, so schlimm ist halt gar nicht. So wie Kenan Karaman zum Beispiel nach seinem 1-0 zur Bank gerannt ist und demonstrativ zeigen wollte, also eigentlich ist bei uns alles in Butter. Ne? Das ist vielleicht auch ein bisschen drüber, aber so kann man es halt auch machen. Ne?
Das ist auch meine Vermutung, zu sagen, okay, wir haben vielleicht zwei, drei Quellen. Die sind jetzt aber auch vielleicht gerade die Berater von dem und den Spieler, der jetzt gerade unzufrieden ist und so weiter. Und daraus leitet man dann halt eine Gesamtstimmung ab. Aber das fand ich halt irgendwie das Krasse, dass diese Mannschaft da wirklich so unbedingt beweisen wollte, der ganzen Arena eigentlich, dass sie eine Einheit sind, dass sie zusammenstehen und dass sie auch irgendwie Bock haben. Und das war für mich am Wochenende eins eigentlich der schönsten Dinge, die so hängen geblieben sind. Also sie waren für mich genauso viel wert wie dieser Erfolg, dieser 2-0-Erfolg und der Sieg, einfach diese drei Punkte, einfach zu spüren, alles klar, da ist irgendwie eine Mannschaft, die in den letzten fünf Spielen zumindest nicht gegen irgendwas spielt, sondern irgendwie ja Bock hat, irgendwie dieses Ding jetzt nach Hause zu bringen. Ja. Apropos nach Hause zu bringen, also das ist ja auch nochmal so ein Thema, das würde ich jetzt auch gerne mal anreißen. Da würde mich auch die Meinung von euch hier im Raum interessieren. Keiner wird es natürlich 100% wissen, aber wir, der FC Schalke 04, wir sind 18. in der Auswärtstabelle. Und woran liegt das eurer Meinung nach, dass es Schalke einfach in der Ferne nicht gebacken bekommt? Und am fehlenden Zuschauerzuspruch auswärts, Basti, kann es ja eigentlich nicht liegen.
Nee, ganz und gar nicht. Also es gibt wahrscheinlich keinen Verein in Deutschland, der so unterstützt wird auswärts wie unser S04. Da könnte man jetzt nie behaupten, das liegt daran. Ne? Also ganz und gar nicht. Woran das liegt, ich weiß es nicht. Manche Mannschaften, das zieht sich aber auch irgendwie durch die zweite Liga. Wenn man sich das mal ansieht, werden mehr Heimspiele als Auswärtsspiele gewonnen. Die pressen vielleicht mehr zu Hause, haben die eigenen Fans im Rücken. Aber richtig erklären kann das wahrscheinlich keiner. Also ich habe da wirklich keine Lösung vor. In Hannover hat es ja geklappt. Da waren wir auch lange die bessere Mannschaft, bis wir das fatale Eigentor am Ende geschossen haben. Aber zumindest war das mal wieder ein leichter Aufwärtstrend. Ne?
Ja, aber anscheinend hat die Bettina eine Meinung. Bettina, Glück auf.
Ja, Glück auf. Also ich denke, das ist Kopfsache. Ich glaube, wenn man eine gewisse Zeit von, eine gewisse Anzahl von Spielen auswärts verloren hat, dann verselbstständigt sich das. Dann ist das einfach irgendwann in den Köpfen so drin, dass man dann unbewusst, ich will nicht sagen Angst hat, das ist jetzt vielleicht zu viel, aber es geht so in die Richtung, dass man dann irgendwann im Kopf so einen Knoten hat und sagt, oh Gott, wieder auswärts und oh, so würde ich das vermuten.
Wenn man das... Ich denke, da ist was dran. Also Bettina, da das ist sicherlich so, dass dieses Narrativ, wir kriegen es auswärts irgendwie nicht gebacken, dann irgendwie in den Köpfen drin ist. Ich weiß nicht, Basti, ich schmeiß das auch nochmal rüber. Wir haben jetzt in Hannover auswärts 1-0 geführt und wir haben gegen den Club 1-0 geführt. Haben wir jeweils anders nach dem Vorsprung deiner Meinung nach dann agiert?
Nein, glaube ich nicht. Das hat natürlich auch immer was ein bisschen mit Spielglück zu tun. Wir haben da nicht anders agiert, würde ich mal behaupten. Wo wir anders agiert hatten, war zum Beispiel das Spiel gegen Paderborn, wo wir nach der 2-0-Führung aufgehört haben, Fußball zu spielen. Das war jetzt aber ein Heimspiel. Aber trotzdem an dieser These, da kann ich schon was abgewinnen. Wenn ich jetzt mal das Gegenbeispiel nehme von Leverkusen, die sind ja im Moment unbesiegbar. Und selbst wenn die irgendwie in der 92. Minute 1-0 zurückliegen, gewinnen die trotzdem das Spiel, weil die einfach wissen, wir gewinnen heute das Spiel. Und das könnte schon so sein, dass das bei uns umgekehrt war. Wenn wir auswärts antreten, da haben wir irgendwie aktuell Scheiß am Fuß. Ne? Das halte ich schon für möglich, auf jeden Fall.
Okay, dann bringe ich jetzt auch noch den Thorsten wieder ins Spiel, weil der Thorsten war in Hannover und Thorsten hat etwas geschimpft über gerade das spielerische Vermögen von Schalke und auch gerade nach der Führung. Deswegen, Thorsten, nochmal die Frage an dich. Hast du gegen den Club dann ein anderes Agieren nach dem 1-0 erlebt als jetzt gegen Hannover?
Ich glaube, ich hatte in Hannover schon vor der Führung geschimpft, um ehrlich zu sein. Also ich fand die Herangehensweise in Hannover, das war nicht so meins. Also dieses Mittelfeld mit langen Bällen über Brücken, wenig Spielaufbau, wenig mit dem Ball überhaupt in der eigenen Hälfte agieren. Paul Seguin war immer ziemlich allein im Mittelfeld. Das hat mir nicht so richtig gut gefallen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass man zu viel Kontrolle abgibt. Und die Führung kam jetzt auch nicht aus einer Druckphase heraus, sondern weil Hassan Ruderaogo da eine riesen Einzelleistung vollbracht hat. Ja, ich weiß nicht. Das ganze Spiel hatte mir nicht so gut gefallen. Ich fand, das war gegen Nürnberg anders. Gegen Nürnberg ist man deutlich irgendwie, hat man versucht, dominanter zu sein, hat man versucht, mehr zu agieren, wirklich auch, ja, auch mehr rauszuspielen, nicht nur diese langen Bälle zu schlagen. Das fand ich, war schon eine andere Spielweise. Jetzt muss man dazu sagen, vielleicht war es aber trotzdem ja der richtige Schachzug. Also nur weil mir das halt nicht gefällt, möchte ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie komplett falsch ist oder so. Ne? Wenn Karel Herrera sich das überlegt hat, okay, das ist jetzt hier die Herangehensweise, damit sehe ich irgendwie die Möglichkeit, hier zum Erfolg zu kommen, dann ist das ja legitim. Ne? Wenn ein Trainer pragmatisch handelt, dann kann das ja gerne so sein. Also insofern will ich da meine Kritik, die ich da in unserer eigentlich heimlichen WhatsApp-Gruppe formuliert habe, die jetzt hier wieder in den Podcast gefunden hat, auch gar nicht so hoch aufhängen.
Oh, okay, das war dann, sorry, dann habe ich das jetzt so ein bisschen, das wollte ich nicht, dass das jetzt hier Insider-Informationen waren. Ja, aber manchmal kann ich es wahrscheinlich einfach nicht mehr zuordnen, wo ich was gelesen habe. Deswegen, ja, entschuldige, wenn ich das jetzt hier ausgeplaudert habe. Der Martin hat jetzt noch kurz in den Chat geschrieben, dass er auch Bettinas Meinung ist, dass man teilweise von der Presse niedergeschrieben wird und das dann natürlich am Selbstvertrauen nagt. Und gerade in der Lage vom FC Schalke 04 ist doch klar, dass die Spieler nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Er schreibt noch weiter, wir wissen doch alle, wenn es uns nicht gut geht, bringen wir nicht die Superleistung, die nötig ist. Ja, also gut, kann man so sehen. Ich denke, die Wahrheit werden wir nicht ans Licht bekommen, warum wir da wirklich in dieser Tabelle auf Platz 18 sind. Aber ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo zwischen all diesen Geschichten. Dann vielleicht abschließend zu diesem Thema Sport. Basti, schafft Schalke denn noch den Klassenerhalt ohne Auswärtssieg oder glaubst du noch an einen Dreier in der Fremde?
Ja, ich bin durch und durch Optimist. Ich gehe davon aus, dass wir Freitag in Elversberg gewinnen und dann sollte das erledigt sein.
Ah, du hast schon das Spiel gegen Pauli gesehen von Elversberg, ja? Nur
ja, gut, also Pauli haben ja schon ganz andere geschlagen, ne?
Ach so, aber nicht in St. Pauli. Ich glaube, da haben wir diese Saison zweimal schlechter
ausgesehen. Ja, wir schon, das stimmt. Ja.
Okay. Thorsten, was glaubst du? Schaffen wir noch einen Dreier in der Fremde oder?
Ja, ich glaube, wir gewinnen noch in der Fremde. Ich glaube, wir gewinnen in Osnabrück. Gut, okay. Das ist das übernächste Heimspiel, ne? Also das vorletzte sozusagen.
Genau.
Aber wo wir gerade noch bei der Presse waren, mag ich noch mal eben kurz was einwerfen. Das ist ja immer eine emotionale Sache. Das ist gerade die Bild-Zeitung, über die wir jetzt vorhin auch schon mal gesprochen haben. Die lebt ja von Emotionen. Und nachdem Schalke jetzt gewonnen hat, fand ich ganz spannend zu lesen, was denn da jetzt stand. Nämlich, da ging es um die Kritik von Karel Herrera oder um die Suspendierung. Und die Headline war irgendwie, Herrera hat den Schoko-Streit gewonnen. Ne? Und Der interessante Satz war, da Sportdirektor Marc Wilmots hinter seinem Knallhartkurs steht, also hinter Karel Gerrards Knallhartkurs steht, haben Antitrainer-Agitatoren einen schweren Stand, die Botschaft Beschwerden und Intrigen zwecklos. So, ist jetzt vielleicht Marc Wilmots genau der richtige Sportdirektor für diese Situation, der nämlich dem Trainer den Rücken stärkt, mag ich jetzt mal einwerfen und damit quasi direkt mal die 100 Tage weil mit Marc Wilmots im Januar ja eigentlich alles anfing, was Umbruch anging.
Ja, also natürlich ist in Tillmanns Zeit sehr viel passiert. Grundsätzlich erstmal zu Wilmots. Finde ich schwer zu beurteilen, weil noch gar nicht so lange im Amt. Er hat noch keine ganze Transferperiode leiten dürfen, um ja zu zeigen, was er kann vielleicht. Grundsätzlich finde ich erstmal gut, dass er sich vor den Trainer stellt, weil er, und das sehe ich ganz genauso, sagt, wir brauchen Kontinuität, vor allen Dingen auf der Trainerbank. Da hatten wir genug, die es probiert haben und gescheitert sind. Ne? Thomas Reis hatte irgendwann auch schon mal die Kabine verloren Anfang der Saison. Und irgendwie liegt es ja nicht nur am Trainer. Das sieht man ja vor allen Dingen in den Spielen, vor allen Dingen in den Heimspielen sieht man es. Ne?
Also findest du denn, dass Wilmots gut kommuniziert hat? Also eigentlich das, wofür er auch geholt wurde, jetzt gerade in so einer Situation, denke ich doch einfach mal, ja, also wir haben diese Suspendierungen, wir haben diese Auswärtsschwäche und all diese Themen und hast du das Gefühl, dass die Kommunikation stark genug ist, dass man überhaupt nicht an einem Trainer irgendwo sägen kann?
Ja, was hat das jetzt mit Kommunikation zu tun in Trainerfragen? Ne? Also ich finde, Wilmots hat sich da größtenteils rausgehalten. Das wurde jetzt alles dann über die Presseabteilung gegeben, aber alles war oder alles ging vom Trainer aus. Der Gerrards hat gesagt, er hat bei allen Entscheidungen vorher mit Wilmots gesprochen, dann mit dem betreffenden Spieler und dann mit der Mannschaft. So wie das sein sollte, finde ich. Ne? Der Trainer hat die Kabine, er ist der Chef im Ring. Und wenn er meint, das muss so gemacht werden, dann informiert er den Wilmots. Er fragt ihn vielleicht nach seiner Meinung. Aber unterm Strich ist das ja die Integrität des Trainers, solche Sachen alleine entscheiden zu dürfen. Ob jetzt Marc Wilmots dafür geholt wurde, dass er jetzt der große Kommunikator ist, weiß ich nicht. Er wurde geholt als Gesicht von Schalke, meiner Meinung nach. So ein bisschen Folklore schwingt er natürlich auch immer mit. Alle schreien immer rum.
Wenn ich da mal einhaken darf, ja, aber ist er denn das Gesicht in diesen Momenten? Oder ist es dann doch irgendwie Gerrards, der bei der PK irgendwie sein Gesicht hier irgendwie herhalten muss?
Ja, wenn es hart auf hart kommt, hält Wilmots zumindest die Hand über ihn. Aber im Moment, hast du recht, ist das Gesicht von Schalke eher der Trainer. Da stimme ich dir schon zu, ja.
Thorsten, vermisst du Wilmots aktuell so ein bisschen auf der Bildfläche, auch gerade so als starke und regelnde Person?
Nee, vermisse ich nicht. Aber ich mag auch klar sagen, was Basti gerade sagte. Also immer wenn auch nach Niederlagen, ne, wenn Journalisten Marc Wilmots am Mikrofon hatten und der Trainer irgendwie angefragt wurde, in Frage gestellt wurde, hat sich Marc Wilmots sehr klar für den Trainer ausgesprochen. Das war schon auffällig und hat halt immer gesagt, dass irgendwie der Trainer nicht die Fehler auf dem Feld macht, ne, dass das halt einzelne Fehler waren und so. Da hat er sich schon absolut immer klar verhalten. Und wenn das jetzt dazu führt, das muss man ja machen, damit man einen Trainer stärken kann. So. Und gerade in so einer schwierigen Situation ist es eben nötig, weil natürlich kommen die Diskussionen auf und natürlich ist Schalke 04 in der Tabelle halt weiterhin unten. Das ist alles noch in Gefahr da unten, ja. Und da wird halt diskutiert. Und nach jedem Punktverlust kommen die Diskussionen auf. Und das Mindeste, was man da erwarten kann, ist, dass derjenige, der eben dann das Sagen hat, der nämlich der Sportdirektor ist, dass der die Hand über den Trainer hält. Das finde ich schon gut und bemerkenswert und ist mir eben jetzt aufgefallen, dass es heute sogar dann eben in der Bild-Zeitung aufgetaucht ist.
Okay. Wir haben jetzt wir haben seit Anfang des Jahres Tillmann an Bord als CEO oder Vorstandsvorsitzenden, wie man es auch mal benennen möchte. Und ja, wir sind schon gute 100 Tage, seitdem er im Amt ist. Und so klassischerweise macht man ja so nach 100 Tagen so ein erstes Fazit. Und wie wir einleitend schon gesagt haben, ist ja wirklich jetzt in diesen 100 Tagen eine Menge passiert, gerade was halt Personalentscheidungen angeht. Und Ich fände es ganz spannend, wenn wir vielleicht mal die einzelnen Personalentscheidungen uns mal angucken und beleuchten würden. Und mich würde einfach mal da eure Meinung zu interessieren und natürlich auch die Meinung der hier Anwesenden. Da könnt ihr gerne mitdiskutieren. Vielleicht fangen wir an, wenn ich mich recht erinnere, fing alles an mit dieser Geschichte, dass wir diese Abteilung Marketing und Sponsoring, Thorsten, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Marketing und Sponsoring war es, glaube ich, outgesourced haben zu Sport 5. Da gab es auch ganz verschiedene Meinungen zu. Die einen sagten eine Professionalisierung, die anderen konnten es gar nicht verstehen. Basti, wie hast du diese Sport 5-Meldung wahrgenommen? Wie sortierst du das ein?
Ja, auch da wieder mediales Bohai ohne Ende. Am Anfang hieß es, da gab es auch noch diese ominöse Opposition, ne, die dann gesagt hat, man darf ja nicht das Tafelsilber verscherbeln und so. Ich habe das alles relativ leger gesehen. Am Ende ging es ja darum, befristet Rechte zu verkaufen, ne, oder nicht zu verkaufen, ist der falsche Ausdruck, sondern outzusourcen, eben sich eine Agentur ins Boot zu holen, die einen Mehrwert bieten soll. Und da kann ja keine Rede von sein, dass man irgendwie Tafelsilber verscherbelt. Es ging ja jetzt nicht darum, Rechte dauerhaft zu verscherbeln, ne? Und ich finde es durchaus legitim. Matthias Tillmann hat auch in seiner Antritts-PK gesagt, er wird jeden Stein umdrehen, er wird auch harte Entscheidungen treffen. Und das war eben eine dieser harten Entscheidungen. Da werden wir gleich noch mehr über mehr harte Entscheidungen sprechen. Grundsätzlich hatte ich da keine Bauchschmerzen mit, wenn sowas eben befristet verkauft wird und wir davon partizipieren, weil die ihr Netzwerk anzapfen, weil wir das mit unserem, ich will da jetzt kein Mitarbeiter irgendwie zu nahe treten, ich habe auch keine Ahnung vom Marketing und sowas. Ich gehe mal davon aus, dass eben den Leuten nicht zugetraut wurde, das alleine in die Hand zu nehmen. Vielleicht war auch nicht genug Personal dafür da, um sowas zu stemmen, ne?
Ja, ich denke auch, dass man einfach erkannt hat, dass man da einfach auf der Ecke nicht performt. Und aktuell ist es auch nicht leicht, gutes Personal zu bekommen. Vor allem, wenn man vielleicht auch noch in so einer Situation wie Schalke steckt. Und ja, warum dann nicht auf der Ecke, wo man einfach auch am meisten noch rausholt, oder rausholen kann als Schalke 04, die erstmal mit Leuten besetzen, die ja auch ein Stück weit dafür, oder wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, dass sie erfolgsabhängig arbeiten. Das heißt, sie müssen performen, um überhaupt Gewinn zu erwirtschaften. Mhm. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass Sport 5 dann einfach auch die weiß, was zu tun ist. Also das ist zumindest meine Hoffnung.
Ja, fand ich auch bemerkenswert. Sonst liest man ja immer, es gibt bei solchen Verträgen eine dicke Einmalzahlung und dann können die ihr Süppchen köcheln. Jetzt ist es wohl so, wenn ich die Zahlen noch im Kopf habe, dass wir keinen großen Sockelbetrag kriegen, sondern dass Sport 5 nur mit, ich glaube, 10% partizipiert, wenn nachher Verträge abgeschlossen werden. Und das, finde ich, ist eigentlich ein ganz kluger Schachzug von Schalke, dass eben gesagt wird, ihr arbeitet gewinnorientiert, aber auch im kleinen Rahmen. Und deswegen müssen die sich schon ins Zeug legen, um eben auch mit Schalke Geld zu verdienen, sage ich mal.
Ja, und dann hatten wir als nächste Entscheidung, die auch sehr kritisch gesehen wurde zum Teil, ist natürlich ja die Legende Asamoah, die, wo der Vertrag jetzt im Sommer nicht mehr verlängert wird. Was passierte, als du das gelesen hast, jetzt mit deinem Schalker Herz vielleicht?
Ja, tatsächlich ist das so eine emotionale Geschichte. Ich bin 86er Baujahr. Meine Lieblingsspieler als Kind waren Ebbe Sand und Gerard Asamoah. Das war so die Zeit, mit der ich dann groß wurde nach dem UEFA Cup-Sieg. Ne? Das sind so Menschen, die man eigentlich auf Schalke dauerhaft sehen möchte, in irgendeiner Funktion und was auch immer. Jetzt ist es leider nun mal so, dass wir horrende Schulden haben und Geld sparen müssen und leider so ein Gerard Asamoah nicht nur dafür bezahlen können, dass er da nicht steht und winkt, weil ich kann bis heute tatsächlich nicht erklären, was seine eigentliche Aufgabe auf Schalke war. Das müssten andere Leute wissen. Trotzdem finde ich es natürlich schade, wenn so jemand den Verein verlassen muss, obwohl er auch anfangs der Saison, davon habe ich jetzt nichts mehr gelesen, Anfang der Saison hieß es aber auch, dass er ja durch sein Studium sowieso Ambitionen hat, mal irgendwann als Sportdirektor irgendwo zu arbeiten und er auch dem sich schon bewusst war, dass er das wahrscheinlich nicht auf Schalke können wird, sondern sich dann irgendwo anders quasi seine Sporen verdienen muss.
Okay, danke. Ich nehme mal den Daniel dazu, der hatte sich gemeldet. Daniel, Glück auf. Schön, dass du dabei bist.
Glück auf, ja. Also ich schließe mich da Basti an. Aus Fansicht, glaube ich, gibt es wenige, die da jetzt irgendwie gejubelt haben, als klar war, dass Asamoah geht, weil er nun mal für den Verein so viel geleistet hat. Aber ganz genau das, was Basti sagt, auch ich weiß letztendlich nicht, was seine Aufgaben waren. Was so zu lesen war, ist, dass er ja sich unter anderem um die Organisation von Auswärtsreisen gekümmert hat und so weiter. Da muss man vielleicht auch mal einfach im Blick haben, als er den Posten übernommen hat, waren wir noch Dauergast in Europa. Das heißt, da war vielleicht auch ein bisschen mehr zu organisieren, als wenn man jetzt alle zwei Wochen in der zweiten Liga irgendwo auswärts fahren muss. Und wenn man dann bedenkt, dass den Posten, den er jetzt hat, dass der ersatzlos gestrichen wird, dann ist das für mich auch ein Zeichen dafür, dass die Stelle irgendwo über ist und man die nicht zwangsläufig braucht. Und dann ist es vielleicht zu viel Geld, dass man sagt, wie Basti es eben ausgedrückt hat, dass er da immer nett am Spielfeld dran steht und sich vielleicht mal beschwert, wenn der Schiedsrichter irgendwie was gegen uns entscheidet.
Nein, ich denke, ja, da ist eine Menge dran, was du jetzt gesagt hast. Ich nehme mal den Roman dazu, mal gucken, wie seine Sicht ist. Roman, Glück auf.
Ja, Glück auf zusammen. Ja, kurz zu Gerald Asamoah. Also sollten denn irgendetwas an diesen ganzen Gerüchten dran sein, dass es da so Streitigkeiten geben würde, Klickenbildung in der Mannschaft, dann muss man natürlich auch sagen, ist das schon eine Aufgabe des Mannschaftsbetreuers, da auch reinzugehen, auf diese Probleme aufmerksam zu machen, sie zu schlichten, sie zu klären und sie erst gar nicht so hoch kochen zu lassen, wie das jetzt passiert ist. Also da muss ich schon sagen, das ist schon irgendwie dann auch schwach. Ja, und ich sag mal, letzten Endes, das ist ein Mannschaftsbetreuer, den Bus durchzählt, ob alle da drin sind zum Abfahren, dafür ist es dann auch einfach zu teuer bezahlt. So, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, ist mir auch alles klar und ich weiß natürlich auch, welchen Legendenstatus Gerald hat. Das ist auch alles in Ordnung, aber ich sag mal, dann braucht man die Rolle für ihn. Ja? Und die ist einfach, die kann Schalke ihm momentan nicht bieten. Ja? Also die Rolle, die er da vielleicht auch haben möchte. Er ist ausgebildet worden, ich glaube, in St. Gallen, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann muss man auch sagen, ja, okay, wenn Schalke dir diese Perspektive jetzt nicht bieten kann, du aber für den Job, den du jetzt gerade erledigst, das eigentlich auch nicht benötigt wird, dann müssen sich halt zumindest jetzt aktuell einmal die Wege trennen. Ne? Man weiß ja nicht, weiß nie, was passiert. Das kann ja immer noch wieder zusammenführen. Aber momentan ist es, glaube ich, der bessere Weg, das so zu machen.
Ja, gut, ist natürlich jetzt wirklich auch nochmal ein interessanter Aspekt, zu sagen, ja, die Stimmung in der Mannschaft ist scheiße und wenn du jemanden extra dafür hast oder der genau darauf achten soll, ja, dann ist natürlich eine Kritik da. Daniel, ich nehme dich gerne nochmal dazu. Du hast dich nochmal gemeldet.
Ja, vielleicht noch ergänzend zu dem Punkt, die Rolle, die Asamoah gerne haben möchte. Mit dem Studium sollte klar sein, dass er irgendwo dann in führender Position auch sicherlich irgendwo mal Richtung Sportdirektor, Manager, wie auch immer man es bezeichnen möchte, gehen will. Und in den letzten Monaten gab es ja nun mal zweimal die Situation, dass so ein Posten auf Schalke neu besetzt worden ist. Und in beiden Fällen wurde er nicht berücksichtigt. Das heißt, aktuell scheint man ihm ja innerhalb des Vereins diese Rolle einfach auch noch nicht zuzutrauen.
Ja, und dann muss man dann wahrscheinlich auch einfach unbequeme Entscheidungen treffen, wenn das Geld nicht da ist und auch wenn man Legende ist, einfach diese Geschichte nicht zutraut. Basti, ich schmeiß das nochmal so an dich rüber. Das waren jetzt schon mal zwei Entscheidungen, beziehungsweise die Asamoah-Entscheidung ja eigentlich die stärkere, wo man einfach sagt, das sind jetzt nicht gerade die populärsten Entscheidungen. Da tut schon auch weh im Schalker Herz, aber ist es nicht auch das, wofür man Tillmann geholt hat? Ich meine, wir haben ja jahrelang danach geschrien, wir müssen diese Geschäftsstelle irgendwie aufräumen, wir müssen sie halt schlanker machen dass dann jemand jetzt mal kommt, durchgreift und auch mal dahin geht, wo es weh tut, ist es nicht auch genau das, was wir erwarten von Tillmann?
Ja, genau. Einerseits gibt es immer die Unkenrufe nach, wir brauchen ehemalige Schalker, die uns verstehen, damit die bei uns aufräumen. Das haben wir jetzt vielleicht in Marc Wilmots gefunden. Dann gibt es aber auch die Rufe, wir bräuchten vielleicht Externe, die da vielleicht mal sachlich und nicht emotional auf die Sache gucken. Und genau das macht Tillmann. ja, am Ende ist man immer schlauer. Man weiß noch nicht, was dabei rauskommt und zu welchen Erfolgen oder Misserfolgen das nachher führt. Aber was ich gerade schon sagte, er kam und sagte, er möchte harte Entscheidungen oder muss harte Entscheidungen im Sinne der finanziellen Situation treffen. Und wahrscheinlich waren da einige bei, die nicht damit gerechnet haben, dass diese Entscheidungen auch sie dann tangieren werden. Ja, so leid es einem tut, auch ob das jetzt Matthias Schober ist oder Gerald Asamoah, so Leute sind dann eben auch davon betroffen, weil man, ja, wie wir jetzt auch nicht wissen, was die wirklich gemacht haben. Ich habe noch mal geguckt vor ein paar Tagen, es gibt auch noch einen Teammanager, der heißt Grevelhörster. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der die Flüge bucht und der die Hotels bucht, dann weiß ich erst recht nicht, was Gerald Asamoah da zu suchen hatte, außer sich ab und zu mal eine gelbe Karte am Spielfeld rein einzufangen. Ist halt schwierig, ne? Und solche Nettigkeitsposten, die können wir uns einfach nicht mehr erlauben auf Schalke im Moment.
Okay. Roman, ich nehme mich auch noch mal gerne dazu. Du hast dich noch mal gemeldet.
Ja, nur kurze Ergänzung. Also ich sag mal, der ganze Apparat von Schalke 04 ist auch eigentlich auf internationalem Geschäft ausgerichtet. Ja. So ist es auch entstanden. Also ich meine, muss man sagen, wir haben damals, sind damals UEFA-Cup-Sieger geworden. Danach gab es den Startschuss für den Bau der Arena und alles, was danach kam. Wir kennen die ganze Geschichte. Nur da sind wir so schnell nicht wieder. Um da wieder hinzukommen, musst du jetzt erstmal downgraden. Es geht ja gar nicht anders. Ansonsten sind wir schneller am Limit, als wir uns das alle vorstellen können. Geht nicht anders. Es ist,
okay.
Aber es ist extrem wichtig, dass Tillmann das weiter so durchzieht.
Okay, also Roman, ich höre dann raus, auch aus deinen Worten jetzt, dass du mit den Entscheidungen, die Tillmann bisher getroffen hat, absolut einverstanden bist.
Also ich weiß nicht, ob ich jetzt jede Entscheidung da komplett im Blick habe, die er getroffen hat, aber von der Tendenz her, ja, das muss ja so sein. Anders geht's nicht. Wir können hier keinen Schmusekurs mehr machen. Das führt uns ins Verderben. Sorry, ehrlich. Wir haben einfach einen Riesenapparat, den konnte man sich damals leisten, den können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Was sollen wir machen? Sollen wir wieder irgendwelche Kredite aufnehmen, die wir nie wieder abzahlen? Das geht doch nicht. Wir haben noch Landesbürgschaften laufen und. Also da musst du jetzt erstmal wirklich konsolidieren. Das ist so schlimm, es ist, Gürtel länger schnallen.
Ja, okay. Danke, Roman, für deine Einschätzung. Basti, du hattest es auch gerade schon mal zwischendurch anklingeln lassen. Schober war dann die nächste Entscheidung, die getroffen wurde. Also Mattes Schober war, glaube ich, Leiter der Knappenschmiede und wird wohl jetzt in Zukunft durch Tonello ersetzt. Ähnlich wie Asamoah auch, vielleicht nicht ganz die große Legende, aber natürlich auch hier wieder etwas, was so ein bisschen, sag ich mal, das Schalker Herz trifft, wenn so jemand gehen muss. Hast du die Sache empfunden?
Ja, das ist ja zumindest ein Posten, den man scheinbar wirklich benötigt hat oder in anderer Form weiter benötigt. Ob er jetzt einen guten oder schlechten Job gemacht hat, maß ich mir jetzt nicht an zu beurteilen. Das müssen andere machen. Man hat schon den Eindruck, dass die ja, es gab immer mal wieder Talente, die hochgekommen sind, aber die nie so richtig den Durchbruch geschafft haben. Also man kann natürlich jetzt nicht immer einen Julian Draxler hervorzaubern oder so einen Asan Ouedraogo. Die gibt's halt nicht in jedem Jahrgang und zumindest eben nicht auf Schalke. Aber ich habe auch so ein bisschen die Vermutung, dass dieser Umbau in der Knappenschmiede jetzt auch mit dem zusammenhängt, was uns bald erwarten wird, weil ja jetzt eben dieser Raphael Tonello diesen Posten übernommen hat und das schon für mich so ein Vorbote ist, dass eben ja kurzfristig, mittelfristig Ben Manga die Kaderplanung auf Schalke übernehmen wird. Deswegen gehe ich davon aus, dass das einfach ein Posten ist, den man ihm geben musste, also dem Raphael Tonello, damit man den irgendwo mit einbauen kann im Verein.
Du gerade sagst, das müssen andere beurteilen. Es ist ja nicht so, dass es da nicht genügend Meinung zu gegeben hätte.
Ja, ja.
Also wie das eben so ist auf Schalke. Norbert Elgert, der U19-Trainer, hat sich gemeldet und hat mal kundgetan, dass er immer ein sehr gutes Verhältnis zu Matthias Schober gehabt hätte und dass er das eben nicht gut fände, diese Entscheidung. Außerdem hat sich Oliver Runert aus Berlin gemeldet, der nun mal bei Union ist und da Chef ist und hat eben auch mal sich geäußert, dass er nun mal darüber nachdenken müsste, seine Mitgliedschaft zu kündigen, weil irgendwie, ja, ich kann es nicht genau wiedergeben, aber Schalke wird sich eben da nicht fortentwickeln, sondern weiter runterrocken und das wären die falschen Leute, die da rausgeschmissen würden. So ungefähr. Ne? Mhm. Ja, was hältst du davon oder wie würdest du das einordnen?
Ja, erstmal finde ich es immer eine richtig gute Idee, wenn sich Verantwortliche anderer Vereine zu anderen Vereinen äußern. Also das macht man eigentlich schon mal gar nicht, ne, ganz ehrlich. Ist natürlich auch ein Schalker durch und durch, das nehme ich dem auch ab. Trotzdem hat das für mich so ein Geschmäckle. Wie gesagt, ich kann das jetzt nicht beurteilen, ob der Schober jetzt gut oder schlecht gearbeitet hat, aber das hat immer so ein Geschmäckle, wenn so alte Seilschaften dann sich melden und sagen, das ist jetzt aber ein guter Freund von mir, jetzt stecke ich dem mal den Rücken. An der Entscheidung ändern die sowieso nichts mehr mit solchen Aussagen. Deswegen finde ich, könnte man sowas vielleicht auch besser für sich behalten oder im Kleinkreis besprechen, als sowas dann, ja, wie der Ronald eben bei Facebook zu schreiben oder Elgert dann öffentlich zu äußern. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die sehr lange zusammengearbeitet haben, nicht glücklich darüber sind, wenn Leute gehen müssen. Ich wäre auch nicht froh, wenn mein Chef morgen abgesägt würde. Andererseits sind das Entscheidungen vom Arbeitgeber, damit muss man leben. Schalke ist genauso ein Arbeitgeber wie andere öffentliche Arbeitgeber und ab und zu sind da eben Veränderungen nötig. Ne? So ist das leider im Leben.
Ja, aber es gab ja nicht nur, sag ich mal, Entscheidungen, die jetzt, sag ich mal, dem Schalker Herz ein bisschen wehgetan haben, wie jetzt Schober Asamoah. Es gab ja auch Entscheidungen, die das Schalker Herz erfreut haben, zumindest die meisten. Ich ziehe mich da jetzt direkt mal mit ein, ich schmeiße aber die Frage mal an Thorsten rüber. Also viele sehen es ja auch sehr, sehr positiv, dass beispielsweise so ein Herzblut-Schalker wie Volker Spätkens jetzt wieder zurück in die Geschäftsstelle geholt wird, der ja seinerzeit so unter der Ära Tönnies und unserem Marketinggott damals entlassen wurde. Ja, dass der wieder so an Bord ist. Thorsten, wie hast du das so empfunden?
Hat mich gefreut, ne? Also wir hatten Volker Spätkens ja auch hier schon mal in der Runde. Der hat ja sich hier auch schon mal geäußert, hat uns ja auch schon mal mit seinen Wortbeiträgen weitergeholfen, mit seinem Know-how. Na klar, ist es, also überhaupt zu der ganzen Sache möchte ich mal sagen, also es ist eigentlich auch nicht so wichtig, wer nicht mehr auf Schalke ist, sondern es ist eigentlich mal wichtig, wer am Ende auf Schalke ist, ne? Und wer denn dann die Arbeit da macht. Und ich glaube, dass Schalke auf allen Ebenen Know-how braucht. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, wenn Leute dann nicht mehr ersetzt werden. Also irgendjemand muss die Arbeit ja tun. Und diejenigen, die Arbeit tun müssen, die müssen halt wissen, was zu tun. So. Und Volker Spätkens, glaube ich auf jeden Fall, dass er weiß, was er tut. Er hat lange Jahre Berufserfahrung. Ich glaube, das ist gut. Ich hoffe einfach, dass auch, was den sportlichen Bereich angeht, wir haben ja jetzt schon mal über Ben Manga hier gesprochen. Das ist ja in der Pipeline irgendwie. Ja, ich hoffe natürlich, dass so ein Mann dann irgendwie auch kommt und dass da weiteres Know-how in den Verein kommt. Weil am Ende des Tages ist das eben das, wo Schalke ja fortkommen muss. Wir müssen weiterkommen, wir müssen gute Spieler finden. Und ja, um das nochmal kurz darzustellen, ne, wer am Ende da ist, das ist das Entscheidende. Ja. Mehr als wer nicht mehr da ist.
Da ist sicherlich was dran. Ben Manga wird jetzt auch, denke ich mal, nochmal unser nächstes Thema werden. Aber ich möchte gerne noch den Michael dazu holen. Michael, Glück auf, Gruß in die Staaten. Hallo.
Ja, Glück auf zusammen. Vielen Dank. Hör gespannt zu. Die letzten Monate waren wirklich anstrengend. Das Nürnberg-Spiel war nervlich enorm, aufreibend, entsprechend groß die Erleichterung. Es geht mir wie vielen, die schon gesprochen haben, dass wir sind alle, ob wir jetzt näher an Gelsenkirchen oder weiter weg sind, ist es schwierig, das einzuschätzen. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass es eine viel realistischere Sicht im Verein, auf unseren Verein und für unseren Verein mittlerweile gibt. Und das sehe ich in der Person Tillmann mit dem Wechsel von Schröder zu Tillmann. Ist das viel realistischer? Zweitens, auch auf der mittleren Ebene, die Personen haben wir jetzt genannt, Schober und auch Asamoah, auch wenn einem Schalker da das Herz blutet, aber ich finde das auch eine realistische Entscheidung. Und das andere, dass wir doch offensichtlich über die Jahre über unsere Verhältnisse gelebt haben, das war nach außen schon klar, aber es wurde nach innen nie dann auch wirklich entschieden, dass wir viel, viel kleinere Brötchen backen müssen. Entsprechend muss dann auch, so wie es Mitarbeitern tut, wenn ihnen gekündigt wird oder wenn sie freigestellt werden. Das ist insgesamt meiner Meinung nach auf vielen entscheidenden Ebenen eine viel realistischere Einschätzung. Und jetzt komme ich letztlich noch zum Sportlichen. Es steht ja bevor, dass in dem Kader enorm viel sich tun wird. Und auch da habe ich den Eindruck, dass von dem Potenzial der Mannschaft, das hat sich jetzt irgendwo auch ausgelaufen und hat sich dann auch, dann ist es auch gut, einen Schlussstrich dazu drunter zu setzen und nicht weiter auch an Spielern zu hängen, die uns in den nächsten Jahren nicht weiterbringen werden. Insgesamt also viel, viel realistischerer Blick auf unseren Verein. Und das finde ich insgesamt bei allen Schmerzen, die man da auch haben kann und auch Kritik, eine gute Herangehensweise.
Ja, vielen Dank, Michael. Da waren jetzt eine Menge tolle Ansätze drin. Ich hätte jetzt am liebsten 3 davon nochmal rausgepickt. Zum einen auch die Geschichte, ob vielleicht unser vorheriger Vorstandsvorsitzender Schröder eigentlich schon hätte diese ganzen Entscheidungen treffen müssen, die jetzt irgendwie alle am Tillmann hängen bleiben. Aber ich würde gerne dieses Thema der sportlichen Ausrichtung näher beleuchten, weil jetzt du auch das Thema Ben Manga zur Sprache gebracht hast, einfach auch zu sagen, dieser Kader, so wie er ist, so wie die Mannschaft jetzt aktuell spielt, wird sie nicht mehr zusammenspielen. Das hat sich so, ja, es läuft praktisch aus. Ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Formulierung, die du gefunden hast. Und Thorsten, Basti, ich schmeiß das mal rüber. Uns steht schon wieder der XXL-Umbruch bevor. Wir hatten ja eben gesagt oder hoffen, dass zumindest der Trainer an Bord bleibt, dass wir nicht auf dieser Position auch nochmal umbrechen müssen. Aber der Kader wird sich zwangsläufig ändern. Wir haben viele alte Spieler dabei, wir haben ein paar Leihspieler dabei, bei einigen laufen die Verträge aus. Deswegen die Frage, wir bauen jetzt schon dieses Ben Manga-Team eigentlich drumherum. Kommt Ben Manga? Und was ist, wenn er nicht kommt, Basti?
Ja, dann ist Scheiße. Ich erinnere mich noch daran, wie damals Ralf Rangnick schon fast da war und dann am Ende es einem so vorkam, als wenn er nur seinen Namen in die Öffentlichkeit bringen wollte, indem er eben bei Schalke gehandelt wurde. Ich gehe jetzt, wie ich vorhin schon gesagt habe, alle Scouts, mit denen Ben Manga zusammenarbeitet, sind schon bei Schalke unter Vertrag. Eben sein engster Vertrauter Raphael Tonello ist schon unter Vertrag. Und sobald der Klassenerhalt sicher ist, gehe ich davon aus, dass er auch kommen wird. Ob er dann der Heilsbringer ist, der dann die super-duper-Mannschaft zusammenbaut, die am Ende aufsteigt oder oben mitspielt oder sich irgendwie als Team findet, das sei natürlich dahingestellt. Das ist auch so eine Sache, da ist man nachher schlauer. Wir hatten auch damals in Christian Heidel große Erwartungen gesetzt, dass er von Spanien aus seine Supertransfers tätigt. Schwer zu sagen. Man hofft natürlich, dass es gut geht und dass er ein paar Perlen findet, die uns nachher weiterhelfen. Ob das dann so kommen wird, wird man sehen. Aber ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass er bald an der Seite von Wilmots auf Schalke arbeiten wird.
Ja, und zumindest dann auch eine Saison planen kann, wo es jetzt auch langsam wirklich Zeit für wird. Daniel, ich hole dich gern nochmal dazu. Glück auf nochmal.
Glück auf, ja. Ich warne auch vor zu viel Euphorie. Also ich glaube auch, dass das Manga kommt. Am Ende wird es am Klassenerhalt hängen, wie man ja auch liest. Und wenn wir den nicht schaffen, ich glaube, dann haben wir ganz andere Sorgen, als ob Ben Manga kommt oder nicht. Aber was man auch viel auf Twitter im Moment liest, Manga wird kochen, Manga wird der Messias. Da warne ich vor zu viel Euphorie. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, den ganzen Scouting-Bereich neu aufzustellen und da vielleicht auch doch mal neue Ideen reinzubringen. Weil wenn man sich die letzten Transferperioden ankommt, war das meiner Meinung nach sehr eindimensional. Wo wir Spieler geholt haben, aus welchen Ländern, das war ja fast alles auf den deutschen Markt begrenzt. Vielleicht ging es hier und da mal nach Holland oder so, aber nicht viel weiter hinaus. Und auch wenn die 200 Millionen, die damals Peter Knebel in den Raum geworfen hat, wo die Kaderwertentwicklung mal hingehen soll, glaube ich, absehbar utopisch ist. Aber ich glaube, der einzige Weg, um uns aus der finanziellen Lage rauszubringen, in der wir im Moment sind, ist, dass man Spieler irgendwo günstig verpflichtet, die bei uns weiterentwickelt und sie dann teuer weiterverkauft. Und da, glaube ich, ist oder da darf man Hoffnung haben, wenn dann ein Team kommt, was vielleicht auch andere Märkte bespielt, dass man da irgendwie perspektivisch auch Erfolg haben wird.
Okay, aber es ist natürlich auch so, ich glaube, 80% haben wir jetzt ausgetauscht in diesem ganzen Scouting-Bereich, wenn jetzt noch Ben Manga so an die Spitze kommt, gehen wir natürlich da den kompletten neuen Weg. Daniel, wenn ich noch kurz nachhaken darf, du hast jetzt dieses Thema Scouting angesprochen, was sich deiner Meinung nach ändern muss. Und wir haben jetzt noch ein paar andere Personalien vorher besprochen. Siehst du noch irgendeine andere Baustelle, die angegangen werden muss, deiner Meinung nach, so rund um Schalke auf der Geschäftsstelle oder was die Mannschaft betrifft? Wo hast du da noch irgendwie so eine Idee?
Ich glaube, um das zu beurteilen, habe ich von zu vielen Bereichen einfach zu wenig Ahnung. Die Bereiche stehen auch zu wenig irgendwo in der öffentlichen Wahrnehmung, dass man da Arbeit realistisch beurteilen kann. Also ich glaube, der sportliche Bereich ist der wichtigste, und da geht es meiner Meinung nach darum, jetzt wirklich endlich mal irgendwann einen Kader zusammenzustellen, mit dem man wirklich, das Schlagwort ist ja immer nachhaltig aufsteigen kann, dass man wirklich mal eine Truppe über einen längeren Zeitraum, auch über ein paar Saisons aufbaut, zusammenhalten kann, möglichst auch mit einem Trainer, dass man dann wirklich mal wieder irgendwo in die Erfolgsspur dauerhaft finden kann.
Ja, vielen Dank, Daniel. Auch zu dieser Frage 100 Tage Tillmann haben wir ja vor der Show hier mal eine Umfrage gemacht und wir haben gefragt, wie siehst du die Personalentscheidungen unter dem neuen CEO Tillmann? Und da haben sich 38% ausgesprochen und gesagt, es ist absolut mutig und richtig, wie Tillmann in den ersten 100 Tagen entschieden hat. Eher positiv sagen noch 31% und 19% sehen es eher skeptisch. Völlig falsch hat niemand gesagt weiß nicht, 13%. Auch hier, wenn wir es mal zusammenzählen, kommen wir da auf knapp 70%, die diese ersten 100 Tage sehr, sehr positiv bewerten. Das macht doch Hoffnung, oder? Thorsten, wie siehst du das?
Auf jeden Fall ist da was im Gange, ne? So, das ist das, was vorhin Roman, glaube ich, schon sagte, der klare Break ist, dass unter Schröder man eigentlich gehofft hat, dass es jetzt irgendwie angeschoben wird, und dann ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel passiert. Und Matthias Tillmann hat im Januar angefangen und seitdem fallen die Entscheidungen da so. Und das ist natürlich schon, ja, ist auf jeden Fall, dass es nötig ist, sieht ja jeder am Verein, ja, so. Und insofern, ja, ist das bestimmt auf jeden Fall richtig.
Ja, es ist aber auf jeden Fall, finde ich jetzt positiv. Ich meine, als Tillmann angefangen hat, beziehungsweise als er dann, als gesagt wurde oder rauskam, dass er halt die Rolle des Vorstandsvorsitzenden übernehmen wird, hat er auch sehr viel Gegenwind erhalten. Natürlich auch durch die Verbindung mit Axel Hefer beim vorherigen Arbeitgeber. Aber trotzdem war die Skepsis sehr groß. Und ich finde jetzt nach 100 Tagen schon, hier dieses Stimmungsbild, was wir haben, dass das schon so positiv ist, zeigt auf jeden Fall, Basti, ich hol dich mal dazu, zeigt ja auf jeden Fall, dass wir da absolut auf dem richtigen Weg sind und anscheinend auch genug Leute an Bord haben, die diesen Weg mitgehen wollen.
Ja, auf jeden Fall. Es entwickelt sich im Moment positiv, auch natürlich, wie Thorsten vorhin gesagt hat, die Stimmung würde anders aussehen, ganz anders, wenn wir gegen Nürnberg nicht gewonnen oder sogar schlecht gespielt hätten und nicht gewonnen hätten. Das Oberste, was gerade auch gesagt wurde, ist der sportliche Erfolg. Wenn es da läuft, läuft es irgendwann überall. Das ist nun mal so in einem Fußballverein. Ganz am Anfang, als Tillmann geholt wurde und ich das las eben, dass der auch schon Connection hatte mit Axel Hefer, war ich auch eher skeptisch, muss ich sagen. Ich habe auch gedacht, ob das mal gut geht, weil ein, zwei Fehltritte, dann fliegt ihm das alles um die Ohren. Und nicht nur dem Tillmann, sondern auch dem Hefer, weil dann eben alle kommen und sagen, ihr könnt ja nicht nur eure Dudes hier holen und dann läuft alles, sondern ihr müsst ja den Besten auswählen. Andererseits, Axel Hefer ist nicht allein im Aufsichtsrat, er ist da nicht der große Zampano, sondern da sitzen ja noch ein paar andere Leute, die alle mitbestimmen. Ne? Jetzt am Ende, was heißt am Ende? Im Moment sieht es ganz gut aus. Die Weichen sind gestellt auf eine hoffentlich bessere Zukunft und hoffen wir mal, dass das dann auch so passiert. Ne?
Ja, genau. Also wie wir jetzt festgestellt haben, es hängt einfach jetzt wirklich viel an den nächsten Spielen, an den nächsten Wochen, frühzeitig diese Klasse zu halten. Ja, wollen wir mal das Beste hoffen. Ich denke, in diesem Sinne machen wir dann hier mal einen Deckel drauf. Basti, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und dass wir diese
Themen... Danke für die Einladung.
Dass wir diese Themen Sport, als jetzt auch hier diese Themen rund um Schalke auf der Geschäftsstelle mal beleuchten konnten mit dir. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, dass du dabei warst. Auch vielen Dank an alle, die sich hier zu Wort gemeldet haben und mitgemacht haben. Ja, Thorsten, können wir einen Deckel drauf machen? Können wir nach Elversberg, oder?
Können wir nach Elversberg. Hoffentlich hat Basti recht und wir holen da den Auswärtssieg. Dann nochmal zu Hause Düsseldorf putzen und dann ist doch alles gut.
Dann ist alles tutti. Ja, dann hoffen wir, dass wenn wir die nächste Show machen, Thorsten, wir haben jetzt noch keinen genauen Termin, aber ich denke, es wird definitiv vor Fürth sein, oder?
Es wird vor Fürth sein,
natürlich. Es wird vor Fürth sein, ja. Dann hoffe ich, dass wir zusammenkommen und dann, ja, positiv nach vorne gucken können und vielleicht nochmal ein bisschen intensiver dann über die Planung für die kommende Saison sprechen können und ja, vielleicht auch Gewissheit haben, was halt auch die Trainerposition angeht. Und dann freue ich mich auf jeden Fall wieder, mit euch allen hier zusammenzusitzen und ja, über den geilsten Club der Welt sprechen zu können. In diesem Sinne, Glück auf, eine gute Woche und bis dahin.
Danke, tschüss.